haben wir noch Luft nach oben. Ich darf recht herzlich mit einem kräftigen Applaus begrüßen Andreas Krüsch, das DJ Series.
Dankeschön. Danke. Ja, 15 plus Jahre EDRI sind es eigentlich, weil 15 Jahre ist auch schon wieder ein bisschen her, es sind 17 Jahre inzwischen schon die European Digital Rights, dafür steht EDRI kurz, existiert und dass es gegründet wurde. Was ist EDRI? EDRI ist ein Dachverband von Datenschutz- und Menschenrechtsorganisationen, die sich mit unseren Grundrechten in der Europäischen Union oder grundsätzlich unseren Grund- und Menschenrechten im digitalen Bereich auseinandersetzt. Und ich hatte die Freude, einerseits EDRI mitzugründen im Jahr 2002 und andererseits jetzt auch von 2004 weg bis heuer im Frühjahr im Vorstand von EDRI zu verbringen, davon die letzten 10,5, 11 Jahre als Präsident. Im Wesentlichen soll es aber heute darum gehen, einmal einen Blick zurückzumachen, zu schauen, wo kommt EDRI her, was hat EDRI eigentlich vor, was tut es eigentlich und wozu ist es gut oder soll es gut sein. Und ein bisschen einen Überblick und einen Einblick zu geben, was die Arbeit für die digitalen Grundrechte in der Europäischen Union so mit sich bringt, jetzt von der zivilgesellschaftlichen Seite her. Wie gesagt, gegründet ist EDRI geworden im Jahr 2002 und nämlich in Berlin war das damals. Am 8. Juni sind dort 10 Organisationen aus dem Bereich der digitalen Bürgerrechte zusammengekommen, um sich zusammenzuschließen und was gemeinsam zu machen, nämlich was gemeinsam zu machen auf Ebene der Europäischen Union. All diese Organisationen hat es zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre gegeben, unter anderem auch Viber.T, die Organisation, der ich angehöre seither und also auch schon davor und bis heute. Außerdem waren auch aus Österreich dabei die Quintessenz, vertreten durch den Erich Möchel damals, den sieht man da ganz vorne als Ersten im Bild, direkt hinter ihm für alle, die Datenschutz historisch interessiert sind, der Andi Müller-Magun, damals Sprecher vom Chaos Computer Club. Danach an der Glatze zu erkennen, war ich. Dort hinten sitzt der Markus Becketal, damals für das Netzwerk Neue Medien, heute durch netzpolitik.org, denke ich, hinlänglich bekannt in der Datenschutz- und Bürgerrechtsszene und eine ganze Reihe anderer Menschen. Und was uns zusammengebracht hat, haben wir damals, ich habe das in Vorbereitung für diese Präsentation ausgegraben, haben wir damals in einem Pressetext zusammengefasst, der im Wesentlichen einmal sagt, dass wir uns damit beschäftigen wollten, das Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit für die kommenden Gefahren für unsere Privatsphäre und die Freiheiten zu stärken. Das war das, womit wir uns national all diese Organisationen beschäftigt haben. Wir waren damit beschäftigt, in einer Zeit, wo Digitalisierung gerade einmal erst in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Man muss sich überlegen, Jahr 2002, das war so ungefähr die Verbreitung von Mobiltelefonen in der heutigen Ausgestaltung, also nicht die C-Netz-Telefone, die man so im schweren Koffer mit sich herumgetragen hat, sondern dann die Netztelefone, die sie schon langsam verbreitet haben zu dieser Zeit. E-Mail hat es gerade erst einmal ein paar Jahre in der breiten Anwendung gegeben und der gesamte Umgang mit dem Internet, mit den damals sogenannten neuen Medien und den großen World Wide Web war sowohl für die Politik als, denke ich, auch für die Endanwender in den Unternehmen, an den Universitäten und ganz vereinzelt auch zu Hause noch gar nicht so einfach und so überschaubar und nachvollziehbar, wie da Gesetzmäßigkeiten ausschauen, auf welche Dinge Acht zu geben ist, was es dort mit Grundrechten oder ähnlichen Dingen überhaupt auf sich hat. Das heißt, da waren viele von uns und auch Viber.T sehr stark damit beschäftigt, in der Politik Verständnis für die Technik herzustellen, uns damit zu beschäftigen, wie können wir denen das beibringen, welche Auswirkungen das hat, was sie da regulieren. Wie können wir dort unsere Rechte wahren, wie können wir dafür sorgen, dass die Rechte dort auch ernst genommen werden und nicht überreagiert wird bei neuen Phänomenen, die man vorher noch nicht gekannt hat. Das war so ungefähr die Ausgangssituation und was uns dazu motiviert hat, war auch halt die zunehmende Regulierung des Internets und der Privatsphäre sowie die verstärkte Überwachung der Europäischen Union und besonders seit dem 11. September, dann noch ohne Jahresangabe, weil es war das Jahr 2002, man musste noch nicht erklären, dass im Jahr 2001 der 11. September stattgefunden hat, das war der letzte 11. September eben, verlangt die Geschwindigkeit, in der Bestimmungen erlassen wurden, die eine Bedrohung für die Bürgerrechte darstellen, eine gemeinsame Vorgehensweise von den Verteidigern dieser Rechte. Das heißt, wir haben auch vor dem Hintergrund von diesem Anschlag auf das World Trade Center in den USA natürlich in Europa auch die Auswirkungen gesehen. Und was man vor allem auch gesehen hat, war, dass sehr viel der Gesetzgebung, die relevant geworden ist für uns und für die Tätigkeit der Verteidigung der Grundrechte, dass man denen nicht ordentlich begegnen konnten auf nationaler Ebene. Wir waren ja alle, wie gesagt, Organisationen, die national tätig waren, jeder in seinem Land. Und sie haben früher oder später bemerkt und dann eben auch daran gearbeitet, dass die nationale Gesetzgebung sehr oft nur mehr Dinge umsetzt, die davor schon auf europäischer Ebene beschlossen wurden. Das heißt, man konnte dort nur über Details verhandeln und Details beeinflussen, hatte aber keine Einflussmöglichkeit mehr aufs große Ganze und auf die großen Bestimmungen, die man eigentlich beeinflussen musste, wenn man wirkliche Veränderung erreichen will. Die Presseaussendung ging noch weiter, nämlich wir haben dann auch noch drinnen gehabt, und das habe ich besonders spannend gefunden, eine Auflistung der Themen beispielsweise, um die wir uns kümmern wollen in dieser gemeinsamen Organisation, die wir da gegründet haben. Und zwar war das einmal als erstes die Vorratsdatenspeicherung. Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern. Die Telekommunikationsüberwachung, auch kein ganz vergessenes Thema. Das Cybercrime-Abkommen, Initiativen zur Bewertung und Filterung von Inhalten im Internet. Auch das kennt man heute noch, dieses Thema. Bestimmungen bezüglich der Meldung und Entfernung von unerwünschten Inhalten von Websites. Auch das ein Dauerbrenner, sowie die Einschränkungen des rechtmäßigen Gebrauchs des sogenannten Fair Use. Das waren so die Themen, die damals sozusagen im Fokus der Aktivitäten standen. Und eines davon werde ich mir dann in weiterer Folge als Beispiel dafür anschauen, was European Digital Rights, was wir gemeinsam als EDRI so machen und wie schwierig diese Arbeit eigentlich ist. Ihr habt gesagt, es ging uns vor allem darum, rechtzeitig im Gesetzgebungsprozess als Stimme gehört zu werden und da unsere Kräfte zu bündeln und dass diese Gesetzgebung eben sehr stark einmal von der Europäischen Union gekommen ist und es auf nationaler Ebene eben zu spät war, um dann noch vernünftig was zu tun. Entsprechend macht es, glaube ich, Sinn, wenn man ganz kurz hineinschaut, wie entstehen solche EU-Regeln überhaupt? Wie entsteht EU-Recht? Hier wäre es inhaltlich nicht übertreiben. Ich weiß, es hat heute schon einen Vortrag zu dem Thema gegeben von Christoph Czoll und von Herbert Waloschek. Aber so kurz als Einstieg, damit man nämlich auch sieht, wo die Ansatzpunkte für die Zivilgesellschaft sind, um auf EU-Ebene was zu erreichen, würde ich es ganz kurz machen. Wie funktioniert das jetzt? Das ist das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, so wie es jetzt funktioniert. Das hat im Verlauf der letzten 15 Jahre die meiste Zeit ein bisschen anders funktioniert, aber ich gehe auf die jetzige Situation ein. Da ist es so, dass zuerst einmal die Europäische Kommission in der Rolle ist, einen Rechtsakt vorzuschlagen. Das heißt, die machen mal einen Entwurf, die kommen auf die Idee, okay, wir brauchen jetzt zu diesem oder jenem Thema eine Regelung, eine gesetzliche. Diese Idee, die kann ihnen entweder selber einfallen oder es kommt jemand und trägt diese Idee an sie heran. Das kann der Rat sein, das kann das Parlament sein, das können andere europäische Institutionen sein oder es können auch europäische Bürgerinitiativen sein, die Kommission auffordern können, zu einem bestimmten Thema einen Rechtsakt vorzuschlagen. Die Kommission macht da also einen Vorschlag und schickt diesen Vorschlag ans Europäische Parlament. Das Europäische Parlament geht dann her, weist diesen Vorschlag an einen Ausschuss im Parlament zu und behandelt den einmal, beschäftigt sich inhaltlich damit, macht Vorschläge, was man daran ändern sollte, welche Anpassungen erfolgen sollten und beschließt einmal diesen Text mit diesen Anpassungen, die da eben zutage gekommen sind und schickt dann diesen adaptierten Vorschlag weiter an den Rat. Der Rat ist das Gremium der nationalen Mitgliedstaaten, der Regierungen der nationalen Mitgliedstaaten. Dort sitzen die jeweiligen Regierungschefs drinnen, da sitzen die Ministerinnen und Minister drinnen und die vertreten sozusagen die Mitgliedstaaten, die Regierungen der Mitgliedstaaten. Dort geht es dann im ersten Schritt damit weiter, dass das Ganze wiederum einer Arbeitsgruppe zugewiesen wird. Die bilden sich wiederum ihre Meinung über diesen Text, den jetzt das Europäische Parlament eben weiterentwickelt hat und haben dann die Möglichkeit, das entweder anzunehmen in der ersten Lesung oder aber selber auch noch Änderungen dran zu machen und das Ganze wieder zurückzuschicken ans Parlament. Wo sind da jetzt einmal die ersten Anhaltspunkte für zivilgesellschaftliche Tätigkeit, kann man sagen, der erste Punkt fängt einmal da bei der Europäischen Kommission an. Der fällt sowas ja nicht von heute auf morgen und über Nacht ein, sondern da gibt es jede Menge laufende Kommunikationen dazu. Sie machen Konsultationen zu dem, wo man Stellungnahmen abgeben kann. Es gibt Konferenzen zu den Themen, es gibt Expertengruppen, an denen man gegebenenfalls teilnehmen kann, etc. Also es gibt da durchaus einige Schnittstellen zur Öffentlichkeit, wo man auch als zivilgesellschaftliche Organisation sich sozusagen einbringen kann und hat da mal als ersten Punkt die Möglichkeit, da eben gegenüber der Kommission schon einmal ein paar Punkte zumindest anzumerken. Dann bei der Behandlung im Europäischen Parlament ist es natürlich so, dass die Leute, die dort drüber verhandeln, unsere Abgeordneten sind. Das sind diejenigen, die wir bei der EU-Wahl gewählt haben und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, mit denen kann man selbstverständlich die direkt in Kontakt treten. Es sind unsere Vertreter im Europäischen Parlament und kann auch mit denen über die Inhalte dieser Regelungen diskutieren und entsprechend seine Inhalte einbringen. Ein bisschen schwieriger ist die Sache mit dem Rat der Europäischen Union, weil das ist ja wie gesagt die Vertretung oder das Gremium der Mitgliedstaaten. Dafür muss man wiederum eigentlich in den eigenen Mitgliedstaat nach Hause fahren und dort mit der nationalen Regierung reden und mit denen sich darüber austauschen, welche Entwicklungen es da auf europäischer Ebene gibt. Natürlich gibt es dort auch Vertreterinnen und Vertreter direkt in Brüssel, mit denen man sich austauschen kann und reden kann. Aber auch die Arbeit auf nationaler Ebene ist eine ganz wichtige Sache. Deshalb auch der wesentliche Punkt, dass die Mitgliedsorganisationen von EDRI natürlich auch in ihren nationalen Heimatländern tätig sind und dort die Interessensvertretung für die Bürgerrechte machen. Jetzt haben wir gesagt, es kann entweder da zur Annahme beim Rat kommen, dass der sagt, dass der Text vom Europäischen Parlament ist uns recht, den nehmen wir so an, dann wäre in dem Fall da der Gesetzgebungsprozess zu Ende. Sagt der Rat allerdings, nein, wir wollen da noch Dinge ändern, dann geht das Ganze zurück da ins Parlament. Das Parlament beschäftigt sich wiederum mit den Änderungen, die der Rat vorgenommen hat, fasst wieder einen Beschluss und hat entweder die Möglichkeit, den Text vom Rat anzunehmen, dann wäre wieder die Gesetzgebung beendet und das Gesetz erlassen, oder aber er lehnt es ganz ab, dann wäre es vorbei mit dem Gesetz und die EU-Kommission müsste einen neuen Vorschlag einbringen, wenn es das überhaupt weiterhin regeln will, oder aber das Parlament macht noch einmal eine Änderung und schickt es wieder zurück an den Rat. Wenn das der Fall ist, dann geht es beim Rat wiederum in die Prüfung. Der kann entweder sämtliche Änderungen vom Parlament annehmen, dann wäre es beschlossen, oder er hat noch einmal Änderungswünsche, dann schickt es aber nicht mehr zurück ans Parlament, sondern ruft zu einem sogenannten Vermittlungsausschuss ein. In dem Vermittlungsausschuss wird dann zwischen Vertretern von Parlament und Vertretern von Rat darüber verhandelt, welche Änderungen notwendig wären und man schaut, ob man sich einigen kann. Kann man sich nicht einigen, dann scheitert das Ganze. Kann man sich einigen, dann geht es bei beiden Gremien wieder um die dritte Lesung, wo es dann die Möglichkeit gibt, dass die Gremien das entweder annehmen oder ablehnen. Entsprechend tritt es entweder in Kraft oder es ist gescheitert. Das ist im Wesentlichen der Gesetzgebungsprozess in einer relativ trockenen Phase. Der Zeitablauf von da her oben bis irgendwo da unten, bis zur Annahme und bis zum Inkrafttreten, kann relativ lang dauern. Im Beispiel der Datenschutzgrundverordnung war es zum Beispiel so, dass die Europäische Kommission im Jänner 2012 einen Vorschlag gemacht hat und die tatsächliche Beschlussfassung dann 4 Jahre später erfolgt ist. Zur gleichen Zeit oder halbwegs zur gleichen Zeit, ein bisschen nach hinten verlagert, hat die Europäische Kommission aber auch die sogenannte E-Privacy-Verordnung vorgeschlagen. Die behandelt das Thema Datenschutz im Bereich des Internets oder der elektronischen Kommunikation. Und dieser Vorschlag ist bis heute nicht beschlossen. Das heißt, das kann noch viel länger dauern als diese 4 Jahre, die es jetzt einmal für die Datenschutzgrundverordnung gedauert hat. Ein Beispiel dazu. Die Vorratsdatenspeicherung, die war vorhin gerade auch bei Epicenter Works schon Thema. Die ist auch in unserer Presseaussendung ja von der Gründung von EDRI vorgekommen, schon als Thema, das damals diskutiert wurde im Jahr 2002. Tatsächlich haben die ersten Debatten darüber schon 2001 stattgefunden, auch im Zusammenhang mit 9/11. Und im Jahr 2004 haben dann Frankreich, Irland, Großbritannien und Schweden im Rat einen Vorschlag zur Vorratsdatenspeicherung gemacht, wo wir dann als EDRI im September Stellung dazu genommen haben. Wir haben dann gemeinsam mit Privacy International und mit 90 anderen NGOs und 89 Unternehmern eine klare ablehnende Haltung eingenommen und auch ausgearbeitet, recht detailliert, warum wir da dagegen sind. Im Jahr 2005 ist das Thema im EU-Parlament behandelt worden und das EU-Parlament hat diesen Entwurf abgelehnt. Das war ein großer Erfolg, es war super, wir kriegen keine Vorratsdatenspeicherung. Ein Monat später hat die Europäische Kommission allerdings einen neuen Vorschlag vorgelegt. Das kann sie ja, wenn was scheitert, kann sie es wieder neu einbringen in leicht abgeänderter Form oder wie auch immer. Und wir haben dann im selben Monat noch, ebenfalls im Juli, eine Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung eingebracht. Das war im Jahr 2005. Es ging dann damit weiter, dass im September die Kommission einen finalen Entwurf vorgelegt hat, den das Parlament aber noch einmal abgelehnt hat im September. Und im November haben wir die Ergebnisse unserer Petition, nämlich 58.000 Unterschriften, davon 1.750 aus Österreich, dem EU-Parlament übergeben, das dann allerdings ein paar Wochen später dem Vorschlag zur Vorratsdatenspeicherung zugestimmt hat, womit die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie beschlossen war. Im Jahr 2005. Jetzt stellt sich oft die Frage, die böse EU macht irgendwas und wir in den Mitgliedstaaten, wir müssen es dann umsetzen. Deswegen zahlt es sich, glaube ich, auch so ein bisschen hineinzuschauen, wie böse ist diese EU eigentlich und welche Rolle haben denn da eigentlich die Nationalstaaten bei so einer Rechtsetzung. Gerade im Beispiel der Vorratsdatenspeicherung war es so, dass sowohl unsere Ministerin, die Frau Karin Gastinger, der Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene zugestimmt hat, also die österreichische Regierung hat dem zugestimmt, und im EU-Parlament war es so, dass die SPÖ mit 5 Stimmen dafür und mit 2 Stimmen dagegen, die ÖVP mit 4 Stimmen dafür und 2 Abgeordneten abwesend, die Grünen mit 2 Stimmen dagegen, Lise Martin mit 2 Stimmen dagegen und die FPÖ mit 1 Stimmenthaltung gestimmt haben. Das heißt, auch da hat es zumindest von den damals noch großen Parteien deutliche Zustimmung gegeben, beziehungsweise war da ein leichter Gegenwind zu sehen, für wenn man die Ablehnungen, die Abwesenheiten jetzt einmal freundlich als Gegenstimmen bewertet, beziehungsweise da konkrete Gegenstimmen bei der SPÖ. Aber es hat eine Mitwirkung Österreichs an dieser Gesetzgebung selbstverständlich gegeben, weil ja Rechtsetzung in der EU immer unter Beteiligung der Mitgliedstaaten, einerseits im Europäischen Parlament, andererseits aber auch im Rat der EU stattfindet. Anschließend an diese Abstimmung und an dieses Ergebnis hatte Österreich auch noch Zeit, Einspruch gegen diese Richtlinie zu erheben. Man hätte noch einwenden können, dass sie grundrechtswidrig ist. Man hätte einwenden können, dass sie gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt, andere Dinge. Auch das hat Österreich ausdrücklich nicht getan, sondern hat die Einspruchsfrist verstreichen lassen. Das heißt, der politische Wille in Österreich war sehr wohl, von der Regierung diese Richtlinie beschließen zu wollen und in Kraft treten zu lassen und nichts dagegen zu unternehmen. Es ging dann weiter. Im Jahr 2006 hat Irland beim Europäischen Gerichtshof gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt. Also die Republik Irland hat geklagt, also Republik, und zwar, weil sie der Meinung war, dass die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie auf Basis einer falschen Rechtsgrundlage errichtet oder beschlossen wurde. Das heißt, da ging es rein um ein technisches Detail der Rechtsetzung auf europäischer Ebene, wo Irland der Meinung war, dass es nicht in Ordnung wäre. Im Juli 2007 versucht Österreich zum ersten Mal, diese Richtlinie im nationalen Recht umzusetzen. zieht aber diesen Gesetzesentwurf nach massivem Widerstand wieder zurück. Der ist wirklich vernichtet worden. Man kann das heute noch auf der Parlamentswebseite nachlesen, die Stellungnahmen in den Begutachtungsverfahren. Sogar aus dem Bundeskanzleramt, Verfassungsdienst sind wirklich vernichtende Stellungnahmen gekommen, was die Qualität dieses Gesetzgebungsvorschlages betroffen hat. Und um den zeitlichen Ablauf und die Möglichkeit mitzuwirken in so einem Gesetzgebungsverfahren zu verdeutlichen, da im Juli 2007, das war die erste Gelegenheit, wo man national etwas dagegen tun konnte. Das heißt, ohne eine Aktivität auf europäischer Ebene wäre eine zivilgesellschaftliche Partizipation an diesem Gesetzgebungsverfahren da im Juli 2007 erstmals möglich gewesen. Der hätte sich aber nur mehr auf die Details der österreichischen Regelung beziehen können, weil die großen Linien ja in der EU-Richtlinie schon lang feststanden. Die waren schon 2 Jahre vorher beschlossen, bevor man da überhaupt in die Nähe kommen konnte, in Österreich irgendwas zu tun. Dieser erste Versuch ist also gescheitert, also ein Erfolg aus zivilgesellschaftlicher Sicht. Und nachdem Irland ja beim EuGH geklagt hatte, hat sich Österreich dann zurückgehalten mit der Gesetzgebung. Da wollte man mal schauen, was da beim EuGH rauskommt und wie dieses Verfahren ausgeht, bevor man sich noch einmal eine blutige Nase holt. Im Dezember 2008 hat ein bulgarisches Gericht Teile der Vorratsdatenspeicherung und Umsetzung dort annulliert. 2009 im Februar hat der EuGH dann bestätigt, dass die Rechtsgrundlage der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, also von diesem Beschluss, rechtmäßig war. Das heißt, Irland hat die Klage verloren und die Europäische Union hat Recht bekommen. Im gleichen Monat hat Rumänien die Anwendung der Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt und im September, also nur wenige Monate nachdem der EuGH sein Urteil gesprochen hat, hat das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte im Auftrag vom Verkehrsministerium und Infrastrukturministerium einen Gesetzesentwurf für die Vorratsdatenspeicherung in Österreich vorgelegt. Das heißt, da dann eine relativ rasche Reaktion, die Rechtslage ist klar, jetzt wird wieder umgesetzt und Österreich arbeitet wieder dran, dass es Vorratsdatenspeicherung gibt. Im Oktober 2009 hat dann in Rumänien das Verfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung aufgehoben, und zwar mit der Begründung, dass sie nicht konform mit den Menschenrechten ist. Das war der erste wirklich große Sieg gegen die Vorratsdatenspeicherung auf nationaler Ebene, eine Aufhebung wegen Menschenrechtswidrigkeit. 2010 in Deutschland, Bundesverfassungsgericht hebt die Vorratsdatenspeicherung auf. Dort schon eine sehr starke Involvierung der Zivilgesellschaft, da hat es große Demonstrationen dagegen gegeben. Die Verfassungsklage ist von den deutschen NGOs, von den Mitgliedern von EDRI initiiert worden und zum Bundesverfassungsgerichtshof getragen worden, und man hat dort gewonnen und die Vorratsdatenspeicherung wurde in Deutschland aufgehoben. Was Deutschland oder das deutsche Bundesverfassungsgericht allerdings nicht gemacht hat: Es hat nicht den Europäischen Gerichtshof gefragt, ob es auf europäischer Ebene irgendwelche Unklarheiten gibt und es vielleicht die Richtlinie an sich grundrechtswidrig wäre. Deswegen ist die Richtlinie weiter bestanden und Deutschland war weiterhin in der Pflicht, Vorratsdatenspeicherung umzusetzen. Eben nicht auf die Art und Weise, wie es tatsächlich gemacht war, aber die Pflicht vom europäischen Recht her, die ist aufrecht geblieben. Im Mai 2010 hat dann in Irland das Höchstgericht erlaubt, dass eine Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung zum EuGH getragen werden darf und dort geprüft werden soll. Das war das EDRI-Mitglied Digital Rights Ireland, die diese Klage initiiert haben und dann beim Europäischen Gerichtshof gegen die Vorratsdatenspeicherung tätig geworden sind. 2011 ging es dann weiter mit Verfassungswidrigkeit in Zypern, in der Tschechischen Republik wieder mit Unterstützung von EDRI-Mitgliedern ist die Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärt worden. 2011 legt die EU-Kommission einen Evaluierungsbericht vor, zu dem wir einen Schattenbericht geschrieben haben und da noch einmal die Grundrechtsproblematiken der Vorratsdatenspeicherung aufzuzeigen, und am Im April 2011 hat der österreichische Nationalrat die Vorratsdatenspeicherung für Österreich beschlossen. Das heißt, da war dann auch die Möglichkeit in Österreich jetzt durch zivilgesellschaftliche Tätigkeit in Form von Interessensvertretung, in Form von Stellungnahmen einbringen und ähnlichen Dingen Überzeugungsarbeit leisten, zu Ende. Das Gesetz war beschlossen. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, wie kriegt man dieses Gesetz, das beschlossen wurde, wieder weg. Im September hat EDRI mit 37 anderen NGOs einen offenen Brief an die EU-Kommission geschrieben. Die hat dann auch ein paar Monate später schon geantwortet. Aber das viel wesentlichere Ereignis war dann im Oktober 2011, dass wir unsere Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung gestartet haben. Wir haben dort sage und schreibe 106.067 Unterschriften in Österreich gesammelt in Form einer parlamentarischen Bürgerinitiative. Das war zu dem Zeitpunkt, soweit wir das recherchieren konnten, die größte Bürgerinitiative der Zweiten Republik von der Beteiligung her. Sie ist inzwischen von anderen überholt worden, aber es war auch die erste, wo man elektronisch unterschreiben konnte auf der Parlamentswebseite. Das hat uns wahrscheinlich ein wenig geholfen, sage ich mal ganz vorsichtig. Es ging dann weiter in Rumänien mit Ablehnungen, beziehungsweise hat sich der Senat geweigert, die Vorratsdatenspeicherung, die aufgehoben wurde, wieder einzuführen. Und im Juni 2012 haben wir dann parallel zu unserer Bürgerinitiative auch noch eine Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung beim Verfassungsgerichtshof eingereicht. Damit musste man bis dahin warten, aus dem einfachen Grund, weil der österreichische Nationalrat eine Übergangsfrist von einem Jahr beschlossen hatte. Und dieses Jahr musste man abwarten, bevor wir tätig werden konnten. Wir haben dann 11.139 Klägerinnen motivieren können, mit uns gemeinsam zum Verfassungsgerichtshof zu gehen, um die Vorratsdatenspeicherung zu bekämpfen. Und im Dezember 2012 hat der Verfassungsgerichtshof die Verfassungsklage dem EuGH vorgelegt mit konkreten Fragen zur Rechtmäßigkeit, die die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung betroffen hat. Es gab dann Hearings im Justizausschuss zu unserer Bürgerinitiative parallel. Der Nationalrat hat dann im Jänner 2013 eine Lehrmeldung zu unserer Bürgerinitiative beschlossen, hat dabei nicht einmal der Mühe wert gefunden, auf die Inhalte unserer Bürgerinitiative einzugehen, sondern hat im Wesentlichen gesagt, ja, wart's, bis die Gerichte entschieden haben, dann schauen wir weiter. Salopp zusammengefasst, im Juli 2013 waren wir in Luxemburg bei der mündlichen Verhandlung vor dem EuGH. Und 2014, nämlich im April, hat der EuGH die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie aufgehoben. Das war die erste europäische Richtlinie, die jemals zur Gänze aufgehoben wurde vom Europäischen Gerichtshof. Und zwei Monate später hat auch in Österreich der Verfassungsgerichtshof das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung aufgehoben. Das war jetzt ein sehr langes Beispiel. Warum habe ich das so lang gemacht? Weil ich eines demonstrieren wollte. Nämlich den Verlauf einer solchen Gesetzgebungsperiode und der Dinge, die man dagegen tun kann, auf europäischer Ebene. Wenn man sich es im Zeitverlauf nämlich anschaut, dann haben wir die ersten Debatten zur Vorratsdatenspeicherung im Jahr 2001, die Beschlussfassung auf EU-Ebene 2005, also 4 Jahre später, die Beschlussfassung in Österreich noch einmal 6 Jahre später, 2011. Da sind wir ungefähr in der Gegend, wo wir national was dagegen tun hätten können und konnten. Und dann 2014, noch einmal 3 Jahre später, die Aufhebung auf EU-Ebene und auf österreichischer Ebene. Das heißt, von Beginn bis zur Abschaffung eine Durchlaufzeit von 13 Jahren. Das heißt, man braucht sehr, sehr viel Atem- und Durchhaltevermögen, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und es ist eher nicht etwas, was man mit 3 Freiwilligen tun kann, sondern man muss dafür organisiert sein und das Ganze gut irgendwie am Laufen halten können. 3 von diesen 13 Jahren hätte man und hat man auf österreichischer Ebene sinnvoll was dazu machen können. Die restlichen 10 Jahre davor waren sinnvolle Aktivitäten in erster Linie auf europäischer Ebene möglich. In anderen Mitgliedstaaten konnte schon früher was getan werden, weil die mit der Umsetzung früher war. Aber jetzt aus der österreichischen Perspektive her waren gerade einmal die letzten 3 Jahre dazu geeignet, um zivilgesellschaftlich sie da einzubringen. Was aber auch deutlich zeigt, dass wenn man darauf wartet, es natürlich viel zu spät ist. Die Diskussion ist 10 Jahre alt, die Argumente sind alle ausgetauscht, da gibt es nicht mehr allzu viel zu verhandeln, wenn man dann erst in die Diskussion einsteigt. Daher die Notwendigkeit, auch auf europäischer Ebene vertreten zu sein und dort was zu tun. Also von dem Ansatz her war man goldrichtig unterwegs im Jahr 2002, wie wir gesagt haben, wir brauchen eine Vertretung auf europäischer Ebene, wir müssen dort gemeinsam was machen. Es hat im Übrigen auch so ausgesehen, dass die ersten Jahre dort in Brüssel, so Daumen mal Pi, die ersten 5 Jahre ungefähr, hatten wir dort kein Büro und nichts, sondern wir sind von den einzelnen nationalen Organisationen sehr oft in der Freizeit neben der eigentlichen Arbeit nach Brüssel gefahren, um dort irgendwelche Gespräche mit Parlamentariern, mit Leuten aus der EU-Kommission und von Datenschutzbehörden und Ähnlichem zu führen. Das sehr oft mit gerade einmal Billigbudget im Zug etliche Stunden nach Brüssel und wieder retour und dort dann schnell rein und wieder zurück, damit man auch in der Arbeit nicht allzu viele Urlaubstage dafür opfern muss. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verbessert. Wir konnten uns dann einen Mitarbeiter leisten, der dann im Wesentlichen sehr, sehr starke Aufbauarbeit geleistet hat, bis zu heute, wo wir ein Büro mit Daumen mal Pi 10 Mitarbeitern in Brüssel haben und dort sehr gut etabliert sind und dort wirklich professionell und kontinuierlich Arbeit für die digitalen Grundrechte machen können. Ein wesentlicher Punkt, glaube ich, den man aus dieser ganzen Sache mitnehmen muss, ist, dass einem nur die Rechte bleiben, die man auch verteidigt. Und ich finde, es ist auch logisch, dass das so ist, weil wenn man sich das Wesen der Demokratie anschaut, dann besteht es ja im Wesentlichen daraus, dass unterschiedliche Interessen in einem demokratischen System aufeinandertreffen und es einen koordinierten Prozess gibt, einen etablierten Prozess gibt, wie diese unterschiedlichen Interessen ausgeglichen werden. Wenn jetzt eine Seite anfängt oder damit aufhört, seine Interessen einzubringen, dann gibt es natürlich auch niemanden, der diese Interessen in diesen Diskussionsprozess einbringt. Was aber heißt, dass diejenigen, denen diese Rechte zuwider sind, weil sie irgendwie störend empfunden werden, dafür sorgen werden, dass die Rechte weggenommen werden und dass das geändert wird. Und wenn es niemanden gibt, der das verteidigt, dann ist es offenbar ja auch nicht mehr notwendig. Das heißt, im Wesentlichen befindet man sich in so einem demokratischen System, legitimerweise, weil das eben auch der Mechanismus ist, wie unsere Gesellschaft organisiert ist und der funktioniert ja auch leidlich gut, in einer Situation wie dieser Herder beim Tauziehen, dass man eben ständig an einem Seil sieht, aber eben in unterschiedliche Richtungen. Das Problem aus der zivilgesellschaftlichen Warte ist, dass die Leute, die in die andere Richtung ziehen, viel, viel mehr sind und viel, viel mehr Geld haben. In Brüssel sitzen etliche tausend Lobbyisten, die einige Millionen Euro zur Verfügung haben im Summe, um Interessen der Wirtschaft zu vertreten. Auf der anderen Seite sitzen wir jetzt, was den Digitalbereich betrifft, gerade einmal mit 10 Mitarbeitern in Brüssel plus einigen Leuten, die eben von den nationalen Mitgliedsorganisationen nach Brüssel fahren können und dort Expertise einbringen können und müssen da eben schauen, dass wir in diesem Verhandlungssystem, in diesem ständigen Tauziehen zwischen den Interessen auch Gehör finden. Das heißt, wir brauchen gute Argumente, das heißt, wir müssen überzeugend sein und wir müssen besser sein als die anderen, die viel mehr Geld und Ressourcen haben. Wo stehen wir jetzt? Im Jahr 2002, wie wir EDRE gegründet haben, war unser Eindruck, dass wir uns eigentlich mittendrin in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung befinden, wo es darum geht, wie die Rechte im Internet sein sollen. Was darf man nicht, wer kann was bestimmen, wer kann auf welche Dinge wie Einfluss nehmen. All diese Dinge haben wir uns gedacht, okay, das sind jetzt eben neue Technologien, da muss man das irgendwie neu ausmachen und dann wird die Sache gegessen sein und in ein paar Jahren haben wir das hinter uns. Das war ein sehr großer Irrtum aus heutiger Sicht. Die Einschätzung 2019, die sich mir aufdrängt, ist, dass wir uns immer noch ganz am Anfang von dieser Verhandlungsphase und dieser Aushandlungsphase befinden. Unsere Repräsentanten aus Zivilgesellschaft sind deutlich in der Minderzahl, aber fachlich, was die Argumentation für unsere digitalen Grundrechte betrifft, sind wir sehr häufig sehr viel kompetenter als die Gegenseite. Die kennen nämlich ihre Wirtschaftsargumente, sie wissen, dass sie mit Geld- und Mitarbeiterzahlen wacheln müssen und das dann eben auch auf fruchtbaren Boden trifft, oftmal sind aber dann für Detailargumentationen zu irgendwelchen Bestimmungen oft sehr schlecht vorbereitet. Das ist der Benefit, den wir mitbringen können, dass wir über mehr als 15 Jahre hinweg ein gutes Argumentarium aufgebaut haben, warum unsere Grundrechte erforderlich sind und wie sie ausgestaltet sein müssen, damit sie weiterhin erhalten bleiben, auch im digitalen Bereich. Worum geht es da inhaltlich jetzt eigentlich? Worüber wird da diskutiert? Im Wesentlichen denke ich, oder ist das so mein Resümee aus den letzten 15, 17 Jahren, die Entwicklung ist, dass sich die Technologie verändert. Die Technologie sorgt dafür, dass Dinge machbar waren, die davor nicht machbar waren. Es war zuvor nicht möglich, einzelne Menschen oder viele oder alle Menschen Minuten oder Sekunden genau zu orten, zu verfolgen, zu überwachen, jede ihrer Handlungen aufzuzeichnen, zu überprüfen und ähnliche Dinge. Das ist einfach nicht gegangen, weil man die Technik dazu nicht hatte. Man konnte nicht hinter jedem herlaufen, neben jeden einen Polizist stellen und den zuschauen lassen, was die Menschen gerade tun. Und wenn man es konnte, dann ist es als unangemessen betrachtet worden und hat entsprechend für Widerstand gesorgt. Mit Technologie ist es plötzlich überhaupt kein Problem. Ich kann sofort jederzeit nachvollziehen, wo sich welches Mobiltelefon befindet. Das ist sogar eine technische Notwendigkeit, um Mobiltelefonie überhaupt anbieten zu können. All diese Dinge haben kaum mehr eine Barriere, außer eben der Überlegung, ist das ein wünschenswerter Zustand in einer demokratischen Gesellschaft, dass man sowas tut. Aber rein technisch habe ich da kein Problem damit. Die Umsetzung ist durchaus machbar. Ich kann sofort Internetüberwachung machen. Edward Snowden hat das sehr eindrucksvoll aufgezeigt. Und mal anschauen, wer welche Webseiten wann wie häufig benutzt und nach welchen Dingen sucht etc. Das ist minutiös bis ins letzte Detail zu machen. Das Einzige, was uns davon noch trennt und was eben verhandelt wird, ist die Frage, wo sind die Grenzen dafür? Und genau dieser Verhandlungsprozess findet eben statt. Für das bisher nicht Machbare gibt es keine Grenzen des Zulässigen, deswegen muss man solche Grenzen schaffen. Und wenn man solche Grenzen schafft, dann hat man das Problem, dass sich die Technik ja trotzdem weiterentwickelt. Und mit dieser Weiterentwicklung verschieben sie die Grenzen wiederum und damit fange ich wieder von vorne an und muss wieder neu darüber verhandeln, ist jetzt diese Grenze schon wieder überschritten, muss man schon wieder irgendwo eine Linie ziehen, eine rote, oder ist die Entwicklung, die wir da jetzt gerade sehen, für die Grundrechte eh auch in Ordnung. Und genau mitten in diesem Prozess sind wir drinnen. Was wir übrigens nicht als Einzelschicksal erleiden. Auch zum Beispiel im Verkehrswesen gibt es diese Entwicklung. Wenn man sich anschaut, von der Pferdekutsche bis zur heutigen Mobilität, da liegen in 100, 120 Jahren Welten dazwischen und es hat sich ständig die Grenze verschoben, was zulässig ist. Es gibt im ersten Bezirk auf einem Haus eine Tafel, wo steht, dass vor der Kutsche Leute laufen müssen mit einer roten Fahne und vor der Kutsche warnen müssen, wenn eine fährt. Das ist vielleicht 100 Jahre alt, diese Tafel, aber sie hängt heute noch immer dort als letztes Erinnerungsstück an vergangene Technik. Kommt uns heute völlig abstrus vor. Mancher möchte es vielleicht für Elektroscooter wieder neu einführen, aber ansonsten gibt es wenig Verwendung nur mehr für solche Anweisungen. Nur wenn ich mir die Zeitspanne anschaue und mir überlege, wie wichtig digitale Technologien in unserer Welt geworden sind, dann stellt sich auch die Frage, naja, wo wird denn da wieder ein Ende sein? Und daher glaube ich, dass die Einschätzung aus 2002, wir sind mittendrin in dieser Diskussion, relativ naiv war und auch jetzt eben die Einschätzung, wir sind ganz am Anfang dieser Entwicklung wahrscheinlich zutreffender sein wird. Und ich würde glauben, dass es in 80 Jahren wahrscheinlich immer noch irgendwelche Menschen geben wird, die digitalen Grundrechte verteidigen müssen, weil sich die Technologie eben immer noch weiterentwickelt und man keinen Zustand erreicht hat, der wirklich völlig stabil und ohne Grenzverschiebungen stattfindet. Das heißt, die Notwendigkeit daran zu arbeiten, die wird, glaube ich, noch sehr, sehr lange weiter bestehen, was aber auch heißt, dass man dafür sorgen muss, dass die Institutionen, die sie jetzt in der Zwischenzeit gebildet haben und die dafür sorgen, dass unsere Grundrechte gewahrt werden und die unsere Interessen vertreten, auch entsprechend ausstatten müssen. Wir müssen planen für lange Zeiträume. Wir müssen dafür planen, dass wir das ewig durchhalten können, weil diese Diskussion nur eine gesamtgesellschaftliche sein kann. Das heißt, wir müssen mit von der Partie sein, wir müssen mit am Tisch sitzen und müssen in dieser Verhandlung mit dabei sein. Die digitalen Grundrechte regeln aus meiner Sicht das Mindestmaß an Freiheit, das eine Gesellschaft hat. Und das müssen wir international auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene verteidigen, sonst geht es uns wie dem Menschen beim Seilziehen, wenn dem die Kraft ausgeht, dann ist es schlecht für sein Team. Wir wollen aber unser Team, nämlich die Menschen in der Europäischen Union, entsprechend weiterhin schützen. Das heißt, wir brauchen eine Kooperation der nationalen Initiativen und wir müssen zusammenarbeiten und uns stärken gegenseitig. Und damit kommen wir zu EDRI 2019, nach all diesen 15 oder 17 Jahren, die in der Zwischenzeit an Aufbauarbeit geleistet worden sind. EDRI ist heute die Kooperationsplattform von 42 Mitgliedsorganisationen, davon, je nachdem wie man zählt, 4 oder 5 aus Österreich. Die 5. wäre neu von Max Schrems, die ist in der Aufzählung als internationale Organisation und nicht als österreichische dabei, deswegen wären es 4. Aber da sitzt es in Österreich, also nationalbewusst können wir es als 5 dazu zählen, sozusagen, damit wir noch prominenter mit dabei sind. Das ist eine ganz eine schöne Anzahl für ein kleines Land wie Österreich im Vergleich zum Rest. Wir machen gemeinsam Interessensvertretung auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene, wobei ich glaube, dass die nationale Ebene noch deutlich an Bedeutung gewinnen wird und da noch deutlich verstärkt werden muss. Und im Wesentlichen kann man sagen, wir sind der Think Tank für digitale Grundrechte der Zivilgesellschaft und bündeln wirklich jede Menge Kompetenz, auch wenn wir in der nationalen Wahrnehmung wahrscheinlich ähnlich präsent sind wie die Europäische Union. Das heißt, so wenig man über Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen Union in Österreich hört, so wenig hört man in Österreich wahrscheinlich auch von EDRI. Aber die Mitgliedsorganisationen sind präsent. Epicenter war heute beispielsweise schon mehrmals vertreten. Und wir arbeiten daran. Die Leitung liegt jetzt bei dem anderen. Ich darf mir aufs alten Teil zurückziehen, was aber nicht heißt, dass ich aufhöre, für digitale Bürgerrechte einzusetzen, sondern jetzt einmal eine Zwischenbilanz über die letzten 17 Jahre ziehe. Dankeschön.
Großartig, wunderbar. Danke für die Arbeit an der Stelle auch. Gibt es Fragen? Herr Andreas. Keine direkten, dann hätte ich eine Frage. Also eigentlich zwei. Erstens, wirst du nicht müde? Also nicht wegen dem langen Tag und dem Vortrag, sondern es ist halt zäh. Man sieht es ja so schön an dem Beispiel der Vorratsdatenspeicherung. Es ist ja wirklich so wie ein zäher Kaugummi, der einfach, ja.
Es ist zäh und abwechslungsreich irgendwie gleichzeitig. Das Interessante ist bei der Entwicklung von so einer Organisation, dass man ständig neue Probleme kriegt. Also man löst ein Problem, denkt sich, juhu, super, das ist geschafft, dann kommt das nächste. Ah, ein neues Problem, super. Jetzt glaube ich, also die Themen, sowohl innerorganisatorisch, was den Aufbau betrifft, als auch die politischen Themen sozusagen, sind durchaus abwechslungsreich. Klar, nach 13 Jahren Vorratsdatenspeicherung, so viel Neues gibt es dann wiederum nicht mehr. Dafür kommen aber neue Dinge immer wieder dazu. Also von dem her, es gibt schon Abwechslung. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich nicht ganz böse bin, dass jetzt einmal wer anderer übernimmt und ja, einen Schritt zurücktreten kann und mir überlegen kann, okay, was mache ich jetzt gerne als nächstes?
Ja. Na, ich habe aufgeschnappt von den lieben Kollegen und Kolleginnen, wie wir auf der Republika kurz gesprochen haben, dass ein spannender Effekt gerade eintritt, dass also das Neuland tatsächlich ja zutrifft auf viele und dass jetzt viele aus nicht-IT-affinen Ecken kommen, so Landwirtschafts-, was auch immer Behörde, kommt jetzt drauf, die EDV und Daten und Datenschutz betrifft uns auch. Mhm. Und dort startet sie aber, glaube ich, eben zum Teil wieder mit den gleichen Geschichten halt wie vor 10 Jahren in der IT. Also
es fängt genauso an. Ich war vor 3 Jahren, glaube ich, oder sogar 4 Jahren inzwischen in Deutschland bei einer Konferenz von Landmaschinenherstellern, die dort Digitalisierung als sehr starkes Thema haben. Man muss wissen, in Deutschland die landwirtschaftlichen Strukturen sind völlig andere als in Österreich. In Österreich hat eine durchschnittliche Landwirtschaft so 45 Hektar oder so. Dort reden es von 200 Hektar größenordnungsmäßig. Und in der DDR hat es Richtlinien gegeben, dass ein Feld nicht länger als 2 Kilometer sein sollte. Also nur um Größenordnungen zu zu verdeutlichen, was aber auch heißt, dass dort Automatisierung einen völlig anderen Stellenwert in der Landwirtschaft hat, weil wenn ich den Traktor 2 Kilometer lang fahren lassen kann, dann kann er das vielleicht auch wirklich allein tun, ohne dass da jetzt noch jemand drauf sitzt. Entsprechend ist da Datenverarbeitung natürlich auch eine andere, hat einen anderen Stellenwert, als es bei unserer kleinteiligen Landwirtschaft der Fall ist.
Hm? Gibt es da noch? Ja. Da hinten gibt es noch eine Frage.
Genau, ich musste jetzt gerade erst kurz nachschauen. Ich hatte sie mir notiert bei dem sehr reichhaltigen Vortrag. Ganz herzlichen Dank dafür. Das eine, was mir jetzt sehr präsent auch in diesem Vortrag nochmal war, ist diese Langfristigkeit eben im Bereich Vorratsdatenspeicherung. Das gibt ja nun auch ein bisschen Hoffnung für diese Urheberrechtsreform mit Artikel 13/17, dass man da dann halt auch auf lokaler Ebene und dann halt auch auf EU-Ebene vielleicht doch noch mal irgendwann was machen kann. Das andere ist, du sagtest, Rechte verteidigen, sonst sind sie nicht mehr notwendig. Oder wenn sie keiner mehr verteidigt, dann werden sie vielleicht irgendwann nicht mehr notwendig. Das ist ein Punkt, auf den wir auch im letzten Jahr hier schon bei der Privacy Week gekommen waren, dass wir als Gesellschaft momentan viel zu leicht und viel zu leichtgläubig vielleicht auch unsere Grundrechte eigentlich herschenken, ohne darüber nachzudenken, dass wir sie einst blutig erstritten haben. Gibt es da irgendwo so aus deiner Erfahrung der letzten 17 Jahre irgendwo Hoffnung, dass wir vielleicht als Gesellschaft drauf kommen, dass es doch irgendwo wichtig ist?
Ganz kurz zur Urheberrechtsreform und all den Wirrungen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das war nicht die letzte Urheberrechtsreform. Ganz bestimmt nicht. Bei welcher Gelegenheit, zu welchem Zeitpunkt sie wo von wem verändert, wieder zurückgenommen oder sonst was wird, wage allerdings nicht abzuschätzen. Dafür muss ich auch ehrlich sagen, bin ich persönlich zu wenig im Thema Urheberrecht drinnen. Ich bin ein Datenschutzmensch und da bin ich zu Hause und kenne mich aus. Aber Urheberrecht ist aber natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt und einer, an dem EDRI auch intensiv arbeitet und wird aber ganz bestimmt wieder irgendwo einmal verändert werden. Eine kleine Korrektur, ich habe nicht gesagt, dass Rechte dann nicht nötig sind, sondern sie gehen verloren. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil sie können durchaus sehr dringend nötig sein, aber trotzdem verloren gehen. Ich glaube nur, dass es ist zumindest mir so gegangen, wie ich mit dieser ganzen Arbeit ehrenamtlich angefangen habe, dass ich es eigentlich als Zumutung empfunden habe, dass ich das machen muss. Weil wir haben ein demokratisches System. Wir haben gewählte Vertreter, die eigentlich dafür da sind, diesen Interessensausgleich vorzunehmen und abzuwägen und dann zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Und es ist nur aber die reale Implementierung von diesem System so, dass man auch bei diesen Interessensvertretern um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Wenn wir zur Datenschutzgrundverordnung, zur Gesetzgebung schauen, im Europäischen Parlament gab es dazu 4000 Abänderungsanträge, die zu sehr starken Teilen darauf zurückgegangen sind, dass die Abgeordneten natürlich bombardiert worden sind von Lobbyisten aller möglichen Branchen, die irgendwelche Interessen da eingebracht haben wollten, wo wir als Zivilgesellschaft aber selbstverständlich auch unsere Interessen einbringen mussten, weil sonst wären nur die anderen gehört und wir nicht. Also man muss an diesen, wir informieren unsere Abgeordneten über unsere Anliegen und die Interessen, die es überhaupt gibt, damit die sich entscheiden können, welche Interessen sie vertreten wollen. An dieser Aktivität muss man teilnehmen, auch wenn man eigentlich als ganz normaler Bürger oder Bürgerin völlig andere Interessen hat. Ich würde mich viel lieber mit irgendwelchen anderen Themen beschäftigen, als irgendeinem Abgeordneten erklären zu müssen, wie jetzt das mit den digitalen Grundrechten ist. Aber wenn sie nicht verloren gehen sollen, dann müssen wir die Information dort rüberbringen. Und das ist die Schwierigkeit daran. Und da gibt es eben dieses massive Kräfteungleichgewicht. Und Das führt aber auch dazu, dass es zumindest in der Anfangszeit von EDRE eben massiv erforderlich war, dass da Freizeit reinfließt, weil wir keine Mitarbeiter hatten, die das machen könnten, weil wir keine Finanzierung hatten, um überhaupt auf die Idee zu kommen, jemanden anzustellen, sondern all das musste erarbeitet werden. Es mussten Fördergeber gefunden werden, es mussten Anträge geschrieben werden, etc. etc. Hat man dann eben ein System aufbauen können, das auch für die Finanzierung sorgt. Aber da stecken zigtausende Stunden an ehrenamtlicher Arbeit drinnen, damit das überhaupt existieren konnte und zustande kommen konnte. Zum Glück ist es jetzt soweit, aber deswegen ist auch ein ganz wesentliches Anliegen, noch auf meine letzte Folie hinzuweisen, nämlich da unten steht ein Spendenlink. Bitte den benutzen und was für digitale Bürgerrechte in Europa beitragen. Es wird Geld immer und zu jeder Zeit gebraucht, um das aufrechterhalten zu können. Und ist eben gerade diese Professionalisierung auch ein notwendiger Teil dafür, dass es überhaupt weitergehen kann. Weil was wir deutlich sehen im Netzwerk ist schon, dass die ehrenamtlichen Organisationen früher oder später alle kollabieren. Manche sind sehr hartnäckig, da gibt es nur mehr ein, zwei Leute, die aber schon seit etlichen Jahren durchhalten und uns die Fahne hochhalten. Aber sehr viele brechen auch einfach zusammen, weil sie natürlich die Interessen im Leben der Menschen ändern und man nicht 30 Jahre lang nur digitale Bürgerrechte in seiner Freizeit machen möchte. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Und so gesehen soll es möglich sein, daraus einen Beruf zu machen, unsere Grundrechte aufrechtzuerhalten.
Das wird ja, wenn ich aus meiner Sicht ergänzen darf, oft unterschätzt eben dieses massive Ungleichgewicht. Die Julia Reda hat das einmal erzählt. Im Prinzip, wenn man als MEP anfängt, stehen in der Sekunde Interessensvertreter vor deiner Tür, Lobbyingfirmen. Prinzipiell ist es in Ordnung, auch die Industrie darf Interessen haben, so ist es ja nicht, aber die können das tatsächlich mit Ressourcen erschlagen. Also wenn dort jeden Tag sozusagen ein Interessensvertreter auftritt und einlädt, ist das vollkommen okay. Die kleinen Organisationen haben diese Ressourcen nicht, um jemand fix in Brüssel abzustellen, der die Interessen vertritt. Sie nimmt es als Politikerin sehr ernst und versucht genau dieses Ungleichgewicht ein bisschen auszugleichen und dann zu sagen, ich fahre aktiv zu den Kleinen hin und höre mir das an, weil die wollen auch gehört werden. Aber auch das schafft nicht jeder MEP, ist logisch, und nicht jede Institution. Daher ist es einfach so notwendig, dass man da dranbleibt. Ja. Und das wäre meine letzte Frage gewesen, wie kann man euch unterstützen? Also Geld ist auf alle Fälle immer gut und gern gesehen, aber was kann man noch machen? Was steht in etwa drin? Geht es nur um Spenden oder kann man auch aktiv mitarbeiten, wenn man das möchte?
Aktiv mitarbeiten kann man am besten über die nationalen Organisationen, das heißt da einfach in Österreich mit den vier Mitgliedsorganisationen Kontakt aufnehmen, Viber T, Quintessence, Epicenter Works, Initiative für Netzfreiheit und Neub, also die Organisation von Max Schrems, sind die EDRE-Mitglieder in Österreich. Dort kann man am einfachsten andocken, ansonsten kann man auch, es gibt immer wieder Aktivitätsaufrufe von EDRE, man kann auf der Webseite sie laufend am aktuellen Stand halten. Es gibt den Newsletter EDRE-Gram, den es schon seit, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 2003 gibt. Erscheint alle zwei Wochen durchgehend seither und ist eine unserer besten Ressourcen auch zur Information von Abgeordneten, weil er für seine Qualität dermaßen geschätzt wird, dass praktisch jeder, der in der EU mit diesen Themen beschäftigt ist, unsere Newsletter liest. Also da sind wir wirklich gut aufgestellt. Ist allerdings, muss man auch dazu sagen, keine leichte Kost für jemanden, der da gerade einsteigen will. Also da würde ich eher schauen, bei den nationalen Organisationen anzudocken und dort einen Einstieg zu finden.
Aber auch eine schöne passive Unterstützung schon, weil wenn ich mich über das Thema informiere, bleibt vielleicht trotzdem mehr hängen und ich engagiere mich irgendwie. Mhm. Ja. Andreas, vielen, vielen Dank. Einen kräftigen Applaus.
Dankeschön.